Auf eine weiß-blaue Tasse mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder.
Herzlich willkommen bei der weiß-blauen Tasse hier in der Staatskanzlei. Als ich ein Kind war, hatte ich drei echte Sportlegenden. Das eine war Lothar Matthäus, klar, Franke und vielleicht der beste Fußballer. Das zweite war Michael Groß, der Superschwimmer. Und natürlich Sie. Herzlich willkommen, Boris
Becker. Dankeschön für die Einladung. Ja.
Große Ehre. Ja, fangen wir mal einfach an, jetzt vor wenigen Wochen in Paris. Wie war dieses mitzuerleben, dass Zverev wieder mal gewinnt? Endlich, ich glaube, Paris haben Sie ja nie gewonnen.
Habe ich nie gewonnen, nee, aber dafür haben wir jetzt einen anderen Deutschen, der das gewonnen hat. Nein, es war mal an der Zeit für Sascha, seinen ersten Grand Slam zu gewinnen. Er hat es verdient, wirklich Jahre hart dafür gearbeitet. Seine Familie hat alles investiert, was sie hatten. Sein älterer Bruder ist ja mittlerweile auch sein Betreuer. Und also es war eine Herzensangelegenheit. Und es war auch schon wieder 30 Jahre her, seitdem ein letzter Deutscher einen Grand Slam gewonnen hat. Das war auch nochmal ich. Insofern als immer noch aktiver Tennisunternehmer haben wir ihm da alle Daumen gedrückt. Und das Kommentieren viel schwerer. Man ist dann schon emotional und muss natürlich irgendwo neutral bleiben, weil wir haben nichts gegen Italiener und auch nichts gegen Cobolli. Aber natürlich haben wir unseren Mann unterstützt. Und als er dann gewonnen hat im fünften Satz, haben wir, glaube ich, alle die Arme hochgerissen.
Ja, das war historisch, weil wir haben ja, wie gesagt, durch Sie US Open gewonnen, Wimbledon und auch Australien, aber nie Paris. Warum hat es auch bei Paris bei Ihnen nie so funktioniert? Weil Surf-and-Volley-Spieler mehr?
Ja, also da gute Frage, weil es macht eigentlich keinen Sinn, wenn man auf den anderen Grand Slams auch gewonnen hat. Nur auf allen anderen Belegen, also auf Hartplatz, in der Halle und auf Rasen, gewinnt man in der Regel, gerade bei großen Turnieren, wenn man mehr Winner spielt, also aggressiver, mehr Punkte macht in dem Sinn. Auf Sand gewinnt man, wenn man weniger Fehler macht. Und ich hatte eben ein sehr offensives, sehr aggressives Spiel, habe sehr viel Risiko eingenommen oder eingegangen. Und das ist auf allen Belegen gut und auf Sand eben nicht. Und auch meine Spielweise, ich war relativ groß und auch nicht der leichteste Spieler. Und auf Sand bin ich oft weggerutscht am Netz. Und da ist es leichter, wenn du ein bisschen anders spielst, wie von der Grundlinie auch weiter hinten stehst. Und das war ganz so gar nicht mein Spiel. Also ich hätte mein Spiel komplett umstellen müssen. Nur ich dachte mir, auf den anderen Belegen ist ja ganz gut gegangen. Deswegen so ganz umstellen wollte ich mich nicht. Ich war dreimal im Halbfinale. Das ist ja auch nicht schlecht, aber eben Finale oder Sieg hat eben nicht sollen sein.
Ja, man hat es immer gesehen an der Hose hinten, wenn sie dann diesen Asche, die rote Asche hatte. Wobei eigentlich sehr komisch, ne, bei uns in Deutschland, weil die jungen Spieler trainieren ja alle nur auf Asche. Also es gibt so ein bisschen die Hallensaison. Genau. Ich habe selber da im Verein gespielt und da gab es halt eben ein bisschen Halle und die waren ein bisschen schneller. Ja. Aber im Endeffekt war ja immer nur Asche, Asche. Für mich war das übrigens das Gleiche, ich bin 1,94. Ja, genau. Für mich war es auch immer, man hat ja Mama gegen ganz Kleine gespielt und zu der Zeit war das hier anders als heute. Heute bolzen die ja die Bälle über die, aber damals waren so die Changs, die Wielanders und es war schon, oder auch andere Spieler, die waren endlos lange und müde Ballwechsel, ewig hin und her. Also ich fand auch Asche früher nie so spannende Spiele. Mhm.
Nee, es ist richtig, ich bin auf roter Asche groß geworden und habe so das 1x1 auf der roten Asche gelernt. Nur in der Halle habe ich mich wohler gefühlt und aufgrund des Wetters. Ich bin in Leimen groß geworden, in der Nähe von Heidelberg und da hatten wir einfach einen langen Winter und sehr schnelle Hallenplätze und da konnte ich mein aggressives Spiel ausbauen und habe mein Bestes eben auf Sand versucht, aber eben nie ganz so gut gewesen, wobei auch nicht schlecht. Also man muss das auch immer so ein bisschen im Verhältnis sehen. Ich habe also jedes große Turnier auf Sand kam ich zumindest ins Finale. Das jetzt Rom war oder Hamburg oder Monte Carlo, nur gewonnen habe ich eben keins, außer die Olympischen Spiele im Doppel allerdings mit Michael Stich. Das war auf einem langsamen Aschenplatz 1992 in Barcelona. Insofern habe ich dann auch da vielleicht Glück und Unglück.
Ja, mega Karriere alles. Ich meine, Zverev ist jetzt, das ist auch ein großer Erfolg, weil es auf Asche eben, ich glaube, seit Jahrzehnten das erste Mal ist, Für mich war nur immer so, ich finde halt es in Paris immer ein bisschen langweiliger, weil die Bälle lange, so jedenfalls früher gedauert haben. Und natürlich war immer schon Wimbledon das Spannendste, wie hat sich das, also Sie haben sich am meisten immer auf Wimbledon gefreut oder war die US Open? Wie kann man so die Turniere unterscheiden, wo man lieber hinfährt?
Vielleicht noch ein Satz zu der Geschichte. Also wir hatten in den 30er Jahren, hatten wir zwei deutsche Sieger in Paris. Einmal Henne Henkel und einmal Gottfried von Gramm. Das waren aber keine Profis, deswegen zählt das nicht. Es waren also die französischen Meisterschaften damals und seit 1968 gibt es Profi-Tennis und seit der Zeit hatten wir keinen deutschen Herrensieger. Wir hatten natürlich Steffi Graf, einige Male gewonnen hat, eben noch keinen Mann. Deswegen ist Sascha Zverev sozusagen der Erste, seit es den Profisport gibt und deswegen auch ein historischer Tag für den deutschen Sport.
Was unterscheidet dich so vom Gefühl, vom Credo her? Was macht das jetzt unterschiedlich? Außer, dass es bei einem Erdbeer mit Vanillesoße gibt und beim anderen wahrscheinlich Burger. Ich meine, Open. Was ist da so die Unterschiede?
Nein, ich habe ja Tennis also lieben gelernt, aufgrund der Tatsache, dass mein Lieblingsspieler Björn Borg war und der hat in Wimbledon eben 5-mal in Folge gewonnen. Und,
war bei mir übrigens auch so, deswegen hatte ich als dritten Schläger dann bekommen, einen Donny. Genau. Diese Donny-Schläger gab es damals, diese Borg-Schläger.
Ganz genau. Ja. Und der hat 5-mal Wimbledon gewonnen und damals kam ja noch nicht viel Tennis im Fernsehen und gab es ja kein Privatfernsehen, es gab ein öffentlich-rechtlich und die haben immer Wimbledon gezeigt. Und da war ich als kleiner Junge und habe da zugeschaut. Und Wimbledon ist auch vielleicht das wichtigste Tennisturnier, ist beim Golfen das Masters oder vielleicht beim Fußball die Fußball-WM. Und da wollte ich natürlich auch Geschichte schreiben und ist auch relativ gut gegangen, sehr früh sogar, habe ich da mit 17 gewonnen, weil das war ein natürliches Spiel für mich, eben dieses schnelle Spiel, diese kurzen Punkte, dieses aggressive, auch dieses Risiko eingehen, wird auf Rasen belohnt, auf Sand eben nicht. Und deswegen, es hat so ein bisschen was wie von einem Hallenplatz in Deutschland, weil der Ball eben war früher noch schneller, der Rasenplatz war kürzer, die Bälle waren ein bisschen kleiner wie heute, weil es dann teilweise zu schnell war in Wimbledon, also die großen Aufschläger, Ivanisevic und Krajicek und so weiter. Irgendwann wurde
ich erinnere mich an diesen Roscoe Tanner, sagt ihr noch was?
Linkshänder,
glaube ich, später auch Gerichtsprobleme aber der hat ja eigentlich nur den Aufschlag gehabt, aber der hat den Ball weggebolzt quasi. Genau. Ne?
Er hat auch mal ein Finale gegen Björn Borg dann gespielt.
Richtig, das hat er aber verloren.
Verloren. Und mein Gegner war ein Kevin Curran, der auch sehr gut aufgeschlagen hat. Deswegen der Aufschlag ist da sehr dominant. Aber die Beinarbeit, das Problem auf Rasen ist auch, man rutscht ja weg. Also man muss sich ganz anders bewegen. Der Schwerpunkt ist viel tiefer, also viel mehr in die Knie. Rasen ist, was die Muskelbelastung angeht, vielleicht schwieriger wie Sand. Aber es ist nicht ganz so anstrengend, weil es nicht so auf die Lunge geht. Du hast nicht so lange Ballwechsel, aber du musst schneller reagieren. Und das fiel mir alles nicht so schwer. Ich hatte früher mal große Oberschenkel und konnte ganz gut in die Knie gehen. Und deswegen war das Spiel eigentlich für mein natürliches Spiel wie ideal.
Und die US Open, die Plätze sind ja heute alle sehr kunststoffmäßig, aber früher war das ja noch zum Teil echter Hartplatz.
Ja.
Ich habe selber mal auf so einem Hartplatz gespielt. Wenn du eine halbe Stunde, Stunde spielst, also ich würde mal sagen, ich behaupte immer, dass ich habe mir dieses Jahr mal die Hüfte machen lassen müssen. Das kann nur an diesem einmal, zweimal Hartplatz liegen. Das waren schon ziemlich harte und heiß ohne Ende, diese Hartplätze.
Ja, dann haben wir was gemeinsam. Ich habe mir auch die Hüften machen lassen, schon vor ein paar Jahren. Nee, also früher war das wirklich so wie auf der Autobahn. Das war also so hart, was so ein Straßenbelag. Und das geht natürlich auf die Körper, die Hüfte, die Knie, die Sprunggelenke, die wurden da sehr beansprucht. Aber das Spiel war nicht so schnell wie in Wimbledon, aber deutlich schneller wie auf Rasen, hat mir auch gelegen. Problem in New York, weniger der Belag, sondern die New Yorker. Die sind also so laut und so teilweise uninteressiert, wer da gerade spielt. Also die gehen da raus, um sich zu die essen ihren Burger, die essen
wie beim Baseballspiel,
so ein bisschen,
ne? Familienausflug. Also
die trinken ihr Bier und so weiter. Die kümmern sich gar nicht so wirklich um die Spieler und damit muss man klarkommen. Also diese New York State of Mind, das ist in Wimbledon natürlich, ist wie in die Kirche gehen. Und New York ist wie so ein Rock'n'Roll-Konzert und da fühlt sich nicht jeder wohl. Ich am Anfang auch nicht. Also es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich da auch da die Form hatte. Irgendwann konnte ich es dann einmal gewinnen, aber New York ist auch was ganz Besonderes.
Also ich habe das auch immer so empfunden, wobei natürlich die Amerikaner natürlich sehr patriotisch sind, in Anführungsstrichen. Ja. Also wenn man da gegen einen Ami spielt, dann sind die schon ziemlich, oder wenn man vor allem gegen ihren Liebling gespielt hat, gegen McEnroe, ja.
Ja, und die sind auch sehr laut, das meine ich ja. Dann schauen sie zu und dann beklatschen sie deinen Doppelfehler und jubeln natürlich ihrem Mann zu, deutlich patriotischer, wie das in anderen Ländern zugeht, muss man auch mal sagen.
Haben Sie nicht jemals gegen den Borg gespielt? Also ich meine, der hat dann aufgehört, ja, aber haben Sie jemals gegen den Borg gespielt?
Oder? Leider nicht. Wir sind mittlerweile gut befreundet. Wir nennen uns immer bei unseren Vornamen, also er ist für mich BB1, ich bin BB2 Und wir haben in Monte Carlo einige Male miteinander trainiert. Er wollte nochmal zurückkommen mit seinem Holzschläger. Und wir hatten damals alle Graphitschläger. Haben gesagt, Björn, bist du da sicher? Ja, ich will es nochmal versuchen und so. Im Training war er immer noch sehr stark. Aber die Zeit ist dann einfach vorangegangen und das Spiel wurde schneller. Und da konnte er natürlich mit dem Holzschläger nicht mehr dagegen ankommen.
Gegen Jimmy Connors mal gespielt?
Oft. Also Jimmy Connors, der hat lange gespielt, gerne mit ihm gespielt, weil er ist 20 Jahre älter und der war nie so der Konkurrent von mir. Mein Konkurrent für den Amerikaner war am Anfang eher McElroy, nie Connors. Wir haben gerne zusammen trainiert, weil er unheimlich hart trainiert hat und auch dann gerne.
Er hat ihn doch begonnen mit diesen alten Metallschlägern, ne?
Diesen Wilson
T2000. Genau, den kenne ich auch.
Diesen silbernen Graphitschläger.
Er geht ja auch wahnsinnig auf dem Arm, wenn man das mal vergleicht mit anderen Schlägern.
Genau, aber der war natürlich also der Kämpfer vor dem Herz und war eben auch zu Hause in New York und wurde unterstützt, vielleicht sogar noch mehr als McEnroe. Also Jimmy und ich konnten immer gut miteinander.
Und McEnroe?
McEnroe überhaupt nicht. Also wir waren Erzfeinde. Wir haben uns also auf dem Platz, zum Glück gab es damals noch nicht so viele Mikrofone, also was wir uns an den Kopf geflucht haben, war nicht kinderfreundlich. Ich habe auch da Worte gelernt, die habe ich in der Schule nicht gelernt. Also der hat mir auch besonderes Englisch beigebracht. Aber mittlerweile sind wir auch Kumpels. Also frühere wirklich ernste und also fast Erzfeinde auf dem Platz. Aber das hat sich alles im Alter wiedergegeben.
Ich war am Anfang immer sehr zurückhaltend, weil mir eher Borg-Fan war.
Ja.
Aber kann man schon sagen, dass er mit das größte Ballgefühl fast hatte. Also ich habe keinen Spieler je erlebt. Also bei ihm war das immer Krach, Bumm, ja. Da waren die Schläge, da merkst du es, die Kraft und die Dynamik oder so. Aber bei dem wirkte das so wahnsinnig leicht. Also die Rückhand geblockt, die Vorhand. Also man hat immer nie einen Eindruck gehabt, dass der sich anstrengt oder stöhnen muss wie andere. Ich vergleiche mit Ivan Lendl. Ne?
Ja, ja.
Ivan Lendl war ja Zuschauer immer ein Leiden. Ja. Schläge und ich fand jetzt auch ein bisschen langweilig, auch wenn er ein großer Sportsmann war. Die haben ihn ja auch oft geschlagen, Gott sei Dank, auch in Wimbledon. Ja, ja. Aber McEnroe wirkte immer wie der Zauberlehrling quasi beim Tennis.
Nee, also ist ja die Frage, wer war das größte Talent überhaupt? Und da muss man natürlich den Namen McEnroe nennen. Die jüngeren Spieler würden behaupten Federer. Also für mich ist es so eine Mischung aus McEnroe und Federer. Die Spieler mit dem größten Ballgefühl, so das natürliche Talent. Man hat auch den Eindruck, beide Spieler mussten nicht wirklich trainieren. Das stimmt nicht. Also ich weiß von beiden, die haben hart trainiert, nur es sah so leichtfüßig aus, so unangestrengt. Und also in meiner Zeit war McEnroe derjenige mit dem meisten Talent und vielleicht in der Neuzeit Roger Federer.
Wer war Ihr Lieblingsgegner und wer war Ihr Angstgegner?
Lieblingsgegner war immer derjenige, der verloren hat. Also da bin ich ganz ehrlich. Da gab es auch keinen, wo ich sage, also gegen den habe ich jetzt nicht so gerne gespielt. Ja, es gab ein Agassi und es gab ein Sampras-San so am Ende meiner Karriere. Und auch mein Rivale war Ed Berg und Lendl, die haben mich auch mal geschlagen. Aber an guten Tagen habe ich gewonnen. Ich will auch gar nicht sagen, dass so ein Finale leichter zu spielen als so eine erste Runde. Weil in der ersten Runde, da ist die Erwartungshaltung groß, du bist der hohe Favorit, du bist aber noch nicht wirklich in Form, du bist in einer neuen Stadt, einem neuen Belag und sich da durchzuboxen, erste, zweite Runde, ist oft schwieriger als ein Halbfinale oder ein Finale. Weil dann war es schon ein gutes Turnier. Und der schwierigste Gegner war immer, im Badezimmer, der Gegenüber, den ich morgens im Spiegel gesehen habe, das war mein größter Gegner.
Warum?
Ja, weil ich muss natürlich da mit meinen Dämonen umgehen und meinen Zweifeln und meinen Ängsten und so weiter. Ich bin auch ein Mensch und ich wirke immer so stark und so selbstbewusst. Habe natürlich auch Selbstzweifel und gerade wenn ich gegen schwierige Gegner spiele oder ich bin ein emotionaler Mensch, manchmal habe ich auch keine Lust und will jetzt nicht raus und so weiter. Und da muss man schon mal mit sich selbst ins Gehege gehen und da auch eine gewisse Disziplin, eine gewisse Konstanz an den Tag bringen, dass man eben auch gewinnt, wenn es einem nicht so gut geht oder wenn man nicht in Form ist. Und das muss ich erstmal mit mir selber ausmachen.
Nicht-Tennisspieler tun sich immer schwer zu verstehen, warum jeder Satz ein eigenes Match wirkt. Also es ist ja immer so, zum Beispiel jetzt bei Zverev, ne? Also den vierten Satz verliert er und dann denkt jeder, jetzt geht's bergab. Und am fünften Satz ist alles ganz anders. Ja. Also dass der Satz für sich ein geschlossenes Teil ist und dass manchmal ein Ball komplettes Mindset ändert und ein Spiel kippen lässt.
Woher kommt das? Ja, Tennis hat sehr viel mit Psychologie und Strategie zu tun. Es ist ja ein Einzelsport. Das heißt, der einzelne Sportler muss alles mit sich selber ausmachen. Eben Ängste, Nervosität, Erwartungshaltung oder Überheblichkeit. zu selbstsicher. Und das kannst du dann, sag mal, im Satz selber kaum noch stoppen. Das heißt, wenn der Satz gut losgeht, dann lässt der Gegner auf die Schulter fallen und du selber wirst noch einen Meter größer. Dann ist der Satz vorbei und dann fängst du wieder bei Null an. Beispiel Finale Zverev gegen Cobolli. Nach dem Ende des vierten Satzes dachte jeder, jetzt ist der Italiener im Kommen, jetzt hat er den vierten Satz gewonnen. Der macht einen strategischen Fehler, geht vom Platz und gibt dem Zverev 15 Minuten Pause, sich zu erholen. Das war ein Rookie-Fehler. Ein erfahrener Spieler bleibt da sitzen und zwingt den Zverev weiter in die Ecke. Und wahrscheinlich wäre Cobolli nicht vom Platz gegangen, wäre der Sieger Cobolli gewesen. Aber im Tennis gibt das eben nicht. Was wäre, wenn, sondern entweder gewinnst oder verlierst du. Zverev konnte sich in diesen 15 Minuten erholen, emotional, auch körperlich, und wusste auch selber, jetzt oder nie. Der war wie so in einem Tunnel. Und Cobolli hat man plötzlich gesehen, dass er zum ersten Mal im Grand Slam Finale war.
Ja, er hat auch ein bisschen Kraft nachgelassen, weil der hat ja unglaubliches Tennis gespielt.
Ja.
Also ich habe ihn hier mal gesehen bei München, genau, bei dem Halbfinale. Wir haben da ja unser BMW Open hier, wo wir übrigens vom Freistaat Bayern viel Geld reingeben, damit das Turnier total upgegradet wird.
Ja.
Weil wir wollen nämlich auch große Tennisstandort noch.
Oder die bauen jetzt ein Dach auch. Also ich glaube, übernächstes Jahr ist es soweit.
Wird viel Geld vom Freistaat Bayern.
Okay,
also bewusst, weil ich möchte, dass eben Bayern und München ein toller Tennisstandort ist. Aber da fand ich den nicht so stark. Also ich fand den auch, der hat ja also geprügelt zum Teil, Vorhandbälle geschlagen. Ich weiß nicht, ob der sein Leben noch mal schlägt, aber das war unglaublich beeindruckend.
Ja, der ist natürlich da in den Rausch gekommen. Der war noch nie im Grand Slam Finale oder Halbfinale. Und das ist ein junger Spieler, da weiß man noch nicht, wohin die Karriere geht. Aber sehr talentiert und sehr laufstark, wie so ein Wiesel auf dem Platz. Und hat, sag mal, über seinen Verhältnissen gespielt. Aber das passiert schon mal an einem Tag. Und Zverev, ja, war schon einige Male im Grand Slam Finale eben auch
der
schon.
Der war natürlich auch ein bisschen nervös, aber wenn er das vergeigt, dann ist er sozusagen, ich würde mal sagen, wie früher Leverkusen, so der Vizekusen, das wäre dann so der ewige Zweite und dann.
Richtig.
Ja, und deswegen war das schon für ihn wichtig. Ja.
Also die Belastung war viel größer bei Zverev als Cobolli, das konnte man teilweise im Match sehen und auch mit 29. Stellt doch mir die Frage, wie viele Chancen bekomme ich noch? Cobolli ist 23, 24, da stellt sich die Frage nicht. Deswegen, ich habe gesprochen von der Psychologie. Also die Psyche spielt eine riesengroße Rolle beim Tennisspieler.
Gab es Dinge, die Sie immer leichter aus dem Spiel gebracht haben oder besonders gestärkt haben? Oder fällt Ihnen was ein? Ein besonderer Ball, den man vergeigt? Ein Schmetterball zum Beispiel, einen sicheren Ball, den man vergeigt? Oder irgendein Zwischenruf von jemandem? Gibt es da sowas, wo sich jemand besonders echt aus der Ruhe gebracht hat?
Also die Zuschauer spielen eine große Rolle für mich. Und ich sehe den Tennisplatz wie so eine Theaterbühne. Und dass ich den Zuschauer was bieten möchte. Und als Dankeschön brauche ich Unterstützung und brauche ich das Klatschen und brauche ich so das Gefühl, sie hätten gerne, dass ich gewinne. Wenn das nicht so ist und wenn die Zuschauer für den anderen sind, dann werde ich unsicher und denke, was muss ich denn machen? Dann gibt es auch schon mal Zwischenrufe und die stören natürlich dann noch mehr, weil man die dann hört. Also Zuschauer waren für mich immer sehr wichtig. In der Regel hatte ich Glück, die meisten wollten, dass ich gewinne. Aber wenn ich gegen einen Lokalen gespielt habe, jetzt in Paris gegen einen Franzosen oder in New York gegen einen Amerikaner, und die waren mehr für den anderen, dann habe ich auch teilweise mit der Faust in der Tasche gespielt. Ja,
ja gut, bei Jimmy Connors, da war das Publikum immer in Amerika total für den. Ja. Spielen, ist von außen möglich, Einfluss zu nehmen? Also zum Beispiel Trainer. Manche Spieler gucken zu ihren Trainern, manche schauen gar nicht hin. War das bei Ihnen, hat das eine Rolle gespielt? Oder kann man da wirklich, kann ja nicht wie beim Fußball jetzt dann irgendwas sagen, aber spielt sowas eine Rolle im Blickkontakt?
Ja, also der Trainer ist enorm wichtig für den Spieler. Da gibt es einen ganz engen Austausch. Es gibt auch so Handzeichen. Also in meiner Zeit wurde auch gecoacht, obwohl es nicht offiziell erlaubt war, wie jeder wusste. Der Trainer hat irgendwelche Geräusche, Handzeichen für den Spieler. Mittlerweile ist ja Coaching erlaubt. Das heißt, wenn der Spieler auf der Seite des Coaches steht, dann kann der Spieler zum Trainer hin und kann gecoacht werden. Es hebt die Qualität des Spiels. Das Spiel wird einfach besser. Alle Topspieler haben einen Coach und die Rolle wird manchmal unterschätzt, wie wichtig ein Trainer ist oder ein richtiger Trainer für den Spieler, der kann den Unterschied machen. In Paris hat man das gesehen, da gab es dann bei Cobolli sozusagen die blaue Wand, die Azzurri und bei Sascha wird trainiert von seinem Vater und von seinem Bruder. Also man konnte sehen, dass wenn der Spieler in der Ecke war, gab es einen regen Austausch. Ich finde das gut, weil eben die Rolle so wichtig ist.
Wer war Ihr wichtigster Coach?
Ich würde mal sagen, Mentor war Jon Tiriak. Der war am Anfang meiner Karriere Coach, zusammen mit Günter Bosch. Dann habe ich aber angefangen, erfolgreich zu spielen, ein bisschen Geld zu verdienen. Und dann war er mehr Manager. Aber der war mehr so Lehrmeister auf dem Platz, neben dem Platz, welche Turniere wichtig waren.
War der so hart wie alles
sein? Extrem. Also der war extrem hart. Ich würde mal sagen diszipliniert. Also da konntest du nicht Kreuz und Quer, sondern wurde dann richtig sauer. Auch ein sehr großgewachsener Mann. Hatte auch keine Angst vor Stars oder sonst was, sondern der hat ja immer deine Meinung gesagt. Das tat mir sehr gut als 16-, 17-Jähriger, 18-Jähriger. Und war auch die Vertrauensperson mit meinen Eltern. Also die haben sich sehr rege ausgetauscht. Natürlich auch Günter Bosch, aber der starke Mann im Team war Jon Thiriak.
Und später?
Ich hatte immer tolle Trainer. Also ich hatte einen Australier namens Bob Redd. Mit dem habe ich auch viele Grand Slams gewonnen, wurde die Nummer 1, ist leider nicht mehr unter uns. Der war auch sehr, sehr wegweisend für mich. Dann hatte ich einen Amerikaner namens Nick Bollettieri, kennen Sie vielleicht, das ist eine bekannte Tennisschule, auch den gibt es leider nicht mehr. Da ist auch
Agassi zur Schule gegangen,
oder? Agassi und viele große Spieler, Jim Courier war bei ihm, der war auch wegweisend.
War der Tommy Haas denn auch mal in der Schule?
Tommy Haas, Sie kennen sich aus, genau. Tommy Haas war auch bei ihm. Also er hat eine ganz tolle Academy gehabt in Florida. Und er hatte Trainer unter sich, wie ein Mike De Palma zum Beispiel, der mich dann begleitet hat. Sag mal, das waren so meine drei großen Trainer, die ich in meiner Karriere hatte.
War das denn der Grund? Ich habe das damals sehr positiv empfunden. Sie haben ja Leben wie so eine Sinus-Cosinus-Kurve, ja. Mal auf, mal ab, mal schlimme, mal tolle Momente. Und ich fand einen ganz starken Moment, als Sie dann gesagt haben, Sie wollen so viel zurückkehren ins Tennis und dann auch mit dem Training. Und ich finde schon, man kann sagen, dass Djokovic seinen eigentlichen Sprung nach oben gemacht hat durch das Training für Sie, weil sonst, er war vorher immer so 2, 3, ja. Also der war schon immer sehr gut. Aber war immer so ein bisschen, ja, so das Gefühl, hat nicht alles gewonnen. Ja. Und als Sie dann Trainer wurden, haben Sie ihn eigentlich stabilisiert, sodass dann der Weg des großen Djokovic, dann erst geebnet wurde.
Ja, ich habe meinen Weg dann als Tennisspieler, habe die Seiten gewechselt und wurde dann Tennisjournalist und wurde Moderator und Kommentator und habe sehr viele Wimbledon-Finals kommentiert und auch alle anderen Grand Slams. Und in diesen Jahren habe ich natürlich auch sehr viel Djokovic-Matches kommentiert meine Meinung gesagt, und da hat er wohl zugehört und hat mich dann mal im Oktober 2012 angerufen, da war er die Nummer 2 und er meinte, ob ich mir vorstellen könne, sein Trainer zu werden. Dann habe ich gesagt, warum, du bist doch die Nummer 2. Dann sagt er, ja genau deswegen, ich will die Nummer 1 werden. Und dann haben wir uns in Monte Carlo getroffen und haben uns 48 Stunden eingeschlossen und gesagt, Novak, also ich kann nur authentisch sein und dir helfen, wenn ich dir die Wahrheit sage. Und habe ihm gesagt, vielleicht war er noch nie gehört von einem. Und der fand das so gut, dass er gesagt hat, nannte mich dann Boss. Also wir fangen nächste Woche an. Und habe ich dann 3,5 Jahre trainiert und hat gut gespielt. Wir haben 6 Grand Slams zusammen gewonnen. Er wurde die Nummer 1 und hat auch in der Phase 4 Grand Slams in Folge, was ein Grand Slam wäre. Allerdings hat er sie über 2 Jahre. Also er hatte 2 in einem Jahr und die nächsten beiden im nächsten Jahr. Und sind heute fast wie Brüder. Also wir sind immer noch sehr eng. Wir telefonieren noch oft. Und unglaublicher Sportler, mittlerweile der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. Und ein echt spannender Typ.
Es gibt ja so unterschiedliche Generationen, Sie haben es ja angesprochen, ne? Da gab es so diese, für uns beide vom Alter her, die Urgeneration, so Borg, ne? So Borg, Connors, dann McEnroe, dann ist Ihre große Zeit mit Lendl, Edberg und dann kam so Sampras und Agassi, aber dann irgendwie zwischendrin war ein bisschen von den ganz Großen so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Loch ein bisschen, und dann kamen die anderen drei, genau. Sozusagen Federer und Nadal und Djokovic. Wie würden Sie sagen, wer ist der größte Spieler von den drei?
Ja, also es war eine spannende Phase, so nach der Ära Federer und Nadal. Djokovic spielte immer noch, obwohl er jetzt auch 39 ist. Da gab es ein Loch und da gab es immer mal wieder einen, aber es gab keine Rivalität, wir hatten keinen Superstar mehr.
Die drei haben ja praktisch alles unter sich ausgemacht. Richtig. Also Federer ein bisschen älter und deswegen am Anfang der Stärkere. Der hat ja noch gegen Agassi und sowas gespielt. Ja. Und dann waren ja vor allem Nadal und Djokovic also ich muss dazu sagen, Nadal, das war mir immer zu sehr Asche und zu sehr, das hat mir nicht so, ich fand dann Djokovic spannender und man muss dazu sagen, bei Federer einfach die Reinheit des Spiels, vor allem
Eleganz,
und vor allem halt auch noch eine einhändige Rückhand. Ich bin ja auch so erzogen, und Borg war zwar der Erste mit einer beidhändigen, aber eigentlich haben wir die einhändige gelernt und viel Slice, was viele ja heute gar nicht mehr können oder spielen.
Was ein Fehler ist, ich finde Slice immer noch ein sehr wichtiges.
Ja, Ja, und übrigens, wenn mal schlechteres Wetter ist, sowieso. Ja, ja. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal, es gab die Zeiten, wo der TC Amberg am Schanzl immer deutscher Meister war.
Da habe ich auch mal gespielt.
Kennen Sie den Max Wünschig noch?
Kenne ich noch, ja.
Der hat einen Slice gehabt.
Ja,
der alte Max, der hat einen Slice gehabt, der war wie ein Strich. Der hat in der Bundesliga nicht auf 1 oder 2 gespielt, sondern auf 4 oder 5. Der hat immer alles gewonnen, ja. Weil der hat halt, und der hat fast nur mit seinem Slice gespielt. Der hat sogar Vorhand-Slice gespielt.
Genau. Ja, genau. Sie hatten noch zwei gute Bayern. Das eine hieß Hans-Jörg Schweier.
Jawohl.
Und der andere hieß Karl Mailer.
Karl Mailer, sehr guter Spieler.
Mit beiden habe ich oft gespielt.
Ja, sehr gut. No, aber nochmal zurück zu den, also noch höher als Mailer und Wünschig, ja, aus dem bayerischen Kosmos raus. So, Djokovic und Nadal und Federer. Nochmal die Einordnung der drei Historien.
Ja, erstmal so im Verhältnis zu sehen. Also, die haben mit Abstand alle drei über 20 Grand Slams. Also um genau zu sein, Federer 20, Nadal 22 und Djokovic 24. Unvorstellbar, das wird es auch nie wieder geben. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer nur noch die Nähe kommt. In meiner Zeit war der erfolgreichste Sampras mit 14 Grand Slams, wo wir auch dachten, das holt niemand mehr ein. Und dann ist Federer und Nadal und Djokovic da vorbei gerauscht mit jeweils über 20 Grand Slams. Ja, und das ist immer die Frage, wer ist der Beste aller Zeiten? Ich tue mir schwer, Generationen miteinander zu vergleichen, weil man in 60er, 70er hat man mit Holzschläger gespielt, da gab es teilweise 3 Grand Slams auf Rasen. In einem Jahr, stellen Sie mal vor, das wäre in meiner Zeit gewesen, hätte ich mehr als 6 gewonnen. Aber man muss ihm wirklich auch Riesenkompliment machen, weil die haben den Tennissport noch populärer, noch globaler. Tennis war noch nie so populär wie heute, aufgrund dieser 3 absoluten Legenden. Der erfolgreichste ist Djokovic. Wenn ich Sie fragen.
Von der Menge her, der gewonnen
hat. Ja, der hat einfach 24 gewonnen, der andere 22.
Wenn Sie sagen müssten, quasi aus der Trainerperspektive, wer der Beste von den dreien war, auch in den direkten Duellen?
Oh, das fällt mir ganz schwer.
Schwer, ne?
Ganz schwer. Vor allem, die haben ja, also Djokovic und Nadal haben, glaube ich, 60 Mal gegeneinander gespielt und da ist es wohl so 30-30 oder 31-29, Federer auch. Das war echt Tagesform bei denen. Die haben auch total unterschiedlich gespielt. Federer war der Talentierte, der Elegante. Nadal war so die Kampfmaschine aus Spanien und Djokovic hatte so ein bisschen was von beiden, mehr so der Straßenkämpfer-Typ, der einfach Grundlinie, Returns, unglaubliche Willensstärke, also die haben alle drei etwas gehabt, was der andere nicht hatte. Ich bleibe dabei, der erfolgreichste war Djokovic, weil ich will auch nicht einen Laver unterschätzen, der hatte 2 Grand Slams gewonnen. Ich will auch einen Borg nicht unterschätzen, der hat 11 Grand Slams gewonnen in einer relativ kurzen Karriere. McEnroe hat auch viele Turniere gewonnen, Agassi. Also ich tue mir schwer zu sagen, jetzt Djokovic war viel besser wie Laver McEnroe war viel schlechter wie Federer.
Man kann, glaube ich, immer nur in einer Zeit vielleicht. Es verändert sich natürlich auch 2 Dinge grundlegend. Das erste, die Technik der Schläger.
Ja.
Wir haben es vorhin schon angesprochen. Diese alten Holzprügel noch. Genau. Man hat ja früher auch begonnen mit einem Schlägergriff. Also wenn man große Hände hätte, 5 oder 6 Stärke, das ist halt ganz anders. Ja. In unserer Jugend hat man uns beigebracht, auf keinen Fall Handgelenk, Tischtennisspieler mit dem Handgelenk, nur mit dem Arm, wenn man sieht, was heute gibt jeder Schwung und gibt nochmal mit dem Handgelenk etwas. Ja. Wie gesagt, einhändige oder beidhändige Vorhand und natürlich, die sind heute viel athletischer. Also was mir auffällt, jetzt kommen wir mal zu den jetzigen Sinner und Akras. Also die holen Bälle, die andere früher nicht geholt haben. Also vielleicht ist das nur eine Idee, aber mir ist das auch bei Zverev. Die kommen an Bälle, oder auch der Zverev, die bolzen, die bolzen auf. Sie haben auch hart geschlagen, aber verstehen Sie, nicht jeden Ball mit 180%. Ja? Und ich bin mir nicht sicher, wie lange die das alles körperlich auch immer durchhalten, weil die gehen ja maximal ins Limit und rennen auch sinnereckers. Unglaublich, was die da zurücklängern.
Ja, da muss ich ein bisschen Lanze brechen für die früheren Athleten, weil Björn Borg war eigentlich auch extrem fit. Guillermo Vilas war extrem fit.
Aber die sind heute athletischer, das kann man, glaube ich, oder?
Ach, tue ich mir schwer.
Machen die heute nicht mehr Aufbau? Also wenn man das mal sieht, auch so von den... Gut, der Sinner sieht jetzt nicht so muskulös aus, muss man sagen.
Nee, wenn Sie da mal genauer hinschauen.
Aber der Alcaraz schon, der ist sehr, sehr definiert.
Aber Nadal war auch fit. Ne? Mhm. Auch ein fitter. Also ich würde mal sagen, jeder Top-Athlet früher und heute war extrem fit. Heute sieht man es mehr. Heute ist ja so ein Körperkult geworden. Jeder zieht das T-Shirt sofort aus und zeigt sein Sixpack. Früher hat man das nicht gemacht. Heute ist die Kamera im Konditionstraining dabei, live in der Gym. Früher haben haben sie es genauso gemacht ohne Kamera. Ich glaube, Social Media spielt da eine große Rolle. Jeder ist so ein kleiner Star für sich und zeigt alles und deswegen wirkt das vielleicht heute. Dann auch ein wichtiger Punkt, der Schläger an sich heute ist viel leichter. Das heißt, wir haben mit viel schweren Schlägern gespielt. Das heißt, fährt man mit schneller.
Deswegen
mit
auch zum Beispiel Handgelenk leichter.
Ja, ja.
Weil mit so einem schweren Prügel, ja, den kriegst du das Handgelenk auch eine höhere Belastung für
Verletzungsanfälligkeit. Aber noch was, früher gab es mehr bessere Aufschläger mit höherer Geschwindigkeit aufgrund des schweren Schlägers. Du kannst mit einem Auto schneller fahren, das mehr PS hat. Heute sind die Schläger 60, 70 Gramm, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber deutlich leichter wie heute. Das heißt, über die Geschwindigkeit können wir mal separat diskutieren, weil also wenn ein Lendl eine Vorhand durchgezogen hat oder ein Sampras einen Aufschlag, den hast du nicht mehr gesehen. Ich will von mir auch gar nicht was sagen. Und das Gleiche gilt auch für Federer und Djokovic. Also die haben auch sehr schnell gespielt und die waren sehr fit. Heute ist es besser zu sehen aufgrund der Welt, in der wir leben. Heute ist ja die Kamera überall dabei. Jeder zeigt seinen Oberarm und deswegen wirkt das schneller, wie das früher war. Ich glaube, es ist nicht schneller gewesen.
Ah, interessant. Wie finden Sie jetzt diese beiden sehr dominanten Spieler, Sinner und Alcaraz? Ja. Wie schätzen Sie die ein, auch in der Gesamtheit?
Ja, erstmal ist das Tennis.
Und wer gefällt Ihnen vielleicht besser von der Spielanlage?
Ja, erstmal ist das Tennis gesegnet von diesen zwei Spielern, weil wir dachten so nach Djokovic und Nadal und Federer, es gibt wieder ein Loch und das ist nicht passiert. Also die beide, Sinner und Alcaraz, jeder ist total unterschiedlich. Alcaraz ist der emotionale, unglaublich talentierte Spanier, wo man die Emotionen sieht. Sinner ist eher so der mysteriöse, etwas kühlere Stratege, ist vielleicht mental stärker, aber ich glaube, Alcaraz hat mehr Fans, weil er einfach so attraktiv spielt, aber beide absolute Superstars. Und die haben sozusagen den Tennissport gerettet. Also die Einschaltquoten waren noch nie so hoch wie heute, wenn Sinner oder Alcaraz spielt. In Italien, ich lebe da, ist ein Tennisboom, das können Sie sich nicht vorstellen, wenn Sinner spielt. So ein bisschen wie früher bei Steffi Graf und mir, da sind die Italiener zu Hause und gucken zu. Also da ist es wichtiger geworden als Fußball, nicht nur, weil sie sich nicht für die WM qualifiziert haben, sondern weil der Tennisboom so groß geworden ist in Italien, dank von Sinner und Co. Aber in Spanien genauso. Also gut, auch beide sehr jung. Alcaraz ist 22, Sinner ist 24, also die werden noch ihre Jahre spielen. Und dahinter kommen jüngere Spieler wie ein Fonseca aus Brasilien, wie ein Rodach wieder aus Spanien. Es gibt einen guten tschechischen Spieler, der heißt Menjik. Also es kommen viele 19-, 20-Jährige, die dann irgendwann den es gleich machen. Wir können froh sein, dass wir noch einen 29-Jährigen haben, der Zverev heißt, weil der spielt ja auch noch mit und ist gerade aktueller Grand-Slam-Sieger. Also die Mischung macht's. Aber Tennis ist gerade in sehr guten Händen.
Täuscht es oder warum sind die beiden Sinner und Alcaraz häufiger wirken sie verletzt oder?
Ja, Sie haben es angesprochen.
Fällt mir schon auf. Also ist das die Belastung? Also mir fällt zum Beispiel Handgelenk, zwei Grand Slam Turniere ausfallen.
Ja.
Also das ist schon eine größere Nummer. Also
Haben Sie vollkommen recht, dass eben die Belastung eben extrem groß ist auf beide, weil jedes Turnier will die beiden haben. Die haben die Verträge, die haben die Ausrüsterverträge, die haben die Sponsoren und so weiter, die wollen jede Woche eben Alcaraz oder Sinner und irgendwann kann eben der Mensch nicht mehr, ob das jetzt immer körperlich begründet ist oder eben auch geistig, manchmal können sie geistig nicht mehr und dann kommt dann schon eine Verletzung mal im richtigen Moment. Das sind alles junge Spieler und das sind keine Maschinen, sind keine Computer, da kann man keinen Knopf drücken, irgendwann braucht sie eine Uhrzeit und dann ist man eben auch mal verletzt.
Aber das ist mir nämlich aufgefallen. Warum ist es eigentlich so, dass bei uns in Deutschland, also wir sind ja so viele und auch so viele Tennisspieler, warum produzieren wir weniger viel Spieler als zum Beispiel, jetzt sag ich mal die Spanier. Also bei den Spaniern ist es ja immer, Spanier waren immer irgendwie gut, ja. Vom alten Manuel Orantes, ja, oder was weiß ich, ja, bis jetzt heute zu Alcaraz und kommen wieder nach. Warum ist das in Deutschland immer so zäh? Weil wenn wir mal ehrlich sind, bei den Herren, also jetzt Zverev hat gewonnen, dann waren sie, dann war Stich da. Der Stich war auch ein großartiger Spieler. Ich fand aber, das ist nur meine Meinung, er hätte das Wimbledon nicht gewinnen müssen. Ja, okay. Ich wäre der zweite Platz, wäre auch völlig okay gewesen. Aber da.
Der Schiedsrichter hat ja auch damals gesagt, obwohl Stich gewonnen hat, Game Set und Match Becker.
Ja, wirklich?
Also, kuriose Szene.
Ja, okay, genau. Okay,
aber Michael hat zu Recht gewonnen.
Punkt. Ja, an dem Tag waren sie nicht so stark wie er in der Frage. Aber ist jetzt egal, das hat man als Fan damals anders gesehen. Aber warum vorher war ja immer, da war mal der Westphal da, der dann leider verstorben ist, aber so, sonst war ja, haben immer dann mal so, ja, Patrick Kühnen, Charlie Stipp, die waren schon alle da, aber so richtig, dass du sagst, ganz nach oben, warum ist das in Deutschland immer noch so? Und bei den Damen, jetzt sind wir auch ehrlich, wenn da haben wir doch mit Steffi Graf und Angelique Kerber, da waren schon ein paar noch da, aber warum ist das so schwer?
Herr Ministerpräsident, jetzt sprechen Sie natürlich ein heißes Thema an. Es geht um Leistungssport und Leistungsgedanken und Leistungsanspruch. Und der ist bei uns nicht nur im Sport so ein bisschen weniger geworden, wie noch vor 10 oder 20 Jahren. Ich will jetzt nicht politisch werden, habe ich Ihnen das gesagt, aber das ist halt so. Mich mit der Work-Life-Balance können Sie mich jagen. Da hätte ich nie Wimbledon gewonnen, hätte ich gesagt, am Wochenende mache ich Pause oder ich arbeite von zu Hause. Soweit jetzt in die Richtung. Und das ist leider in den jungen Köpfen drin, das ist in den Trainern drin, dass sie sich manchmal, dass sie nicht dahin gehen, wo es wehtut. Also du gewinnst die großen Turniere nicht, wenn du im dritten Satz müde wirst oder wenn du irgendwo meinst, das ist jetzt zu viel Training oder zu viel Arbeit. Das ist im Leistungssport so, auch in der Leistungsgesellschaft so. Und das ist leider in mehreren Sportarten in Deutschland so, wenn Sie mal die Olympia-Medaillenspiegel anschauen, wo waren wir vor 10, 12, 20 Jahren, wo sind wir heute? All das spielt eine Rolle. Und leider ist das auch im Tennissport so, dass einfach die jungen Spielerinnen und Spieler vielleicht ja andere Vorbilder haben sollten und vielleicht mal so ein bisschen ins Ausland schauen, wie machen es die Italiener, wie machen es die Spanier, wie machen es die Amerikaner. Wir haben gute Nachwuchsspieler, auch bei den Jungs, also wirklich gute 18-Jährige, 19-Jährige, aber die müssen einfach das Letzte geben, was sie haben, um über den Durchschnitt hinauszukommen. Und wir haben eine Kerber natürlich gehabt, ich habe sie vor ein paar Tagen verabschiedet in Bad Homburg, aber bei den Damen-Nachwuchs sieht es noch schlechter aus. Da mache ich mir echt Sorgen.
Sie haben ja irgendwann gesagt, das habe ich mir gemerkt damals, man gewinnt dann, wenn es das Wichtigste ist, das Spiel zu gewinnen und das Schlimmste ist, das Spiel zu verlieren. Wenn einem das nicht mehr so schlimm ist, zu verlieren, dann verliert man mehr als anders.
Ja, das ist, du musst dein Leben komplett unterordnen. Für dich muss der Leistungssport oder das nächste Turnier, das nächste Match, darum geht's, sonst nichts. Und wenn du verloren hast, dann hast du versagt, so hart, wie ich sage. Und nur wenn du diese Einstellung hast, dass es dir auch wirklich wehtut, wenn du nicht gewinnst, dann machst du einfach ein bisschen mehr. Dann rutschst du mehr, dann schmeißt du dich mal hin oder spielst mal den fünften Satz anders. Und wenn das nicht so ist, wenn du in Ordnung bist, wenn du zwar gut gespielt hast und verloren hast, dann wirst du nie was groß gewinnen.
Ja, und auch zu den Trainern ist ja ganz interessant. Wir werben uns ja gerade München hier für Bayern für Olympia. Und es sagen auch viele auch aus den Sportvereinen und Sportverbänden, für die Trainer ist das heute auch viel schwieriger.
Ja.
Jetzt sagen wir mal so, ich glaube, so einer wie der Ion Tiriak als Trainer.
Ja.
Wenn der heute irgendwo Trainer wäre, der kriegt einen riesen Ärger. Da beschweren sich alle möglichen Leute über den Stil.
Ja, ja.
Also sagen wir so, weil ja, ich meine, dieses leicht diktatorische, ja.
Ja.
Das geht ja vielleicht nicht für jede Sportart, aber im Bestimmten brauchst du es einfach, dass derjenige, der trainiert wird, gerade am Anfang sich dem Trainer ziemlich unterwirft in seiner Trainingsmethode natürlich. Ja.
Ja.
Und das ist natürlich bei uns alles politisch korrekt und was weiß ich. Und
bisschen zu viel. Bisschen zu viel. Es geht dann immer um eine gewisse Disziplin, um eine Durchsetzungskraft, eine Konstanz, dass man auch an schlechten Tagen sein Pensum macht und dass man einfach auch mal am Montagmorgen trainiert oder am Sonntagnachmittag. Und alle guten Trainer haben diese Eigenschaften. Auch ein Bob Brett und ein Bolly Terry. Und auch ich als Trainer war ein harter Hund. Und wenn ich bei Djokovic ihm immer alles gelassen hätte, hätte er nie das gewonnen, was er gewonnen hat. Also der hat das fast erwartet. Die guten Spieler erwarten das, dass man auch mal Nein sagt oder dass man lauter wird und einfach sagt, Leute, sind wir hier zum Spaß? Ist das ein Kaffeekranz? Gehen wir nach Australien, um die Stadt zu besuchen oder wollen wir mit der Trophäe nach Hause gehen? Und wenn das nicht das Ziel war, dann muss ein guter Trainer sagen, ja, dann ohne mich.
Hat Ihnen das vielleicht auch in den Phasen Ihres Lebens, noch eine Frage dazu, wo es ja auch mal schlecht lief? Es gab ja ein paar Momente, wo sich manche Neider gefreut, viele aber auch einfach gesagt haben, oh Mann, was ist jetzt mit dem Boris Becker los und alle die ganzen schlauen Kommentatoren. Und es freut sich ja in Deutschland jeder, wenn einer, der sehr erfolgreich war, dann irgendwann eine schwierige Phase ist. Hat Ihnen das so ein Mindset dann ein bisschen auch geholfen in dieser ganz miesen Zeit? Weil waren ja ein paar echt miese Tage.
Ja, nein, nein, ich hatte viele Höhen und Tiefen, das gehört dazu. Dazu stehe ich auch. Ich bin ein Mensch mit Ecken und Kanten und mache nicht alles richtig. Aber ich versuche daraus zu lernen. Aber ich glaube, meine Erziehung und mein Leistungssport hat mich fast gerettet, dass ich einfach am Ende des Tages auf mich verlassen konnte, also in schwierigen Phasen, habe den Kopf
da
nicht.
Da habe ich das Gefühl gehabt, sind Sie dann wieder dem Tennis näher? Also immer, wenn es am schlimmsten war, ja, dann sind Sie wieder näher ans Tennis ran und haben das gemacht, wo Sie einfach die Sicherheit und die Klarheit auch haben und auch sozusagen die Regeln kennen, wie man damit umgeht.
Ja, ich habe also versucht, mich nicht zu verstecken, sondern ich bin bekannt, dass ich immer bis zum Ende spiele, eben auch mal mit blutigen Knien und mit schmutzigen Hosen. Und das ist mir so eine Lebenseinstellung, dass ich auch mal dahin gehe, wo es weh tut. Und wenn es eben ein Fehler ist oder ich ein Problem habe, dann löse ich das mit allen Konsequenzen. Das kommt aus meinem Leistungssport und das aus meiner Geschichte als Tennisspieler. Und das hat mir im Leben danach sehr oft geholfen.
Boris Becker ist nicht nur ein super Tennisspieler und Trainer, er ist auch Fußballfan.
Ja.
Jetzt haben wir gerade die Fußball-Weltmeisterschaft. Ihr Tipp, wie geht das aus? Wie sehen Sie die deutsche Mannschaft im Moment?
Ja, ich bin natürlich glühender Fußballfan und erstmal ein großer Fan von der WM oder von diesen unterschiedlichen Mannschaften. Wir haben ja den UNDAF. Da geht ja dann nichts mehr schief. Der erinnert mich so ein bisschen an Gerd Müller, wenn ich sage. So
ich habe das Gleiche gesagt.
Ja?
Einer meiner Regierungssprecher ist ein großer Fußballfan, ja, weil er war früher mal auch Sportreporter und so. Und wir haben beide gemeinsam, erinnern uns an diesen Begriff, genau, kleines, dickes, genau, Müller früher. Genau. So ein bisschen, ne? Genau. So kleiner Knotzen,
ja, würde man ja, sagen. Ja, ja. Ja. Und der hat so das Näschen und auch die Kaltschnäuzigkeit und so. Und jetzt die Frage, soll er weiter die Joker-Rolle spielen? Ich finde ja, weil da ist er jetzt, sag mal, bei allen da ist auch die Gefahr am größten. Auch Kompliment an Nagelsmann für die Auswechslung. Das muss er erstmal machen, in der 60 Minuten die drei richtigen reinzubringen. Ich würde mir wünschen, dass bei uns das offensive Mittelfeld, also Wirtz, Musiala und Sané, müssen besser spielen. Weil das ist für mich das Zünglein an der Waage. Das sind drei extrem gute Fußballer an guten Tagen. Ich finde, defensives Mittelfeld, Metscher ist für mich gerade der beste deutsche Spieler. Pavlovic ist gut, ich finde die Abwehr gut, ich finde Havertz hervorragend. Für mich ist entscheidend, Wirtz, Musiala und Sané, wenn die gut spielen, dann können wir gewinnen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Bei Wirtz ist ja so, der war ja eher fast gar nicht zu sehen in dem, ja, Spiel. Musiala, genau, hat ein paar Ansätze gehabt, ja, aber die sind beide noch nicht. Nee. Ich würde mal sagen, wir sind schon mal froh, dass wir jetzt eine Runde weiter sind.
Genau, genau.
Das war bei den letzten zwei Mal, genau, nicht der Fall. Das Dumme ist halt diese Turnierauslosung, denn wenn, ja, man dann in der übernächsten gegen Franzosen spielt, genau, das ist schon, ja, die sind schnell und die, ja, sind gut. Da hat man sich hier gedacht, bei MAP, als wir da Real Madrid hatten, beim Bayern-Spiel, ja, Bayern da geschlagen haben, mein lieber Scholli, hat der einen Antritt. Also er hat einen Antritt, der ist dann auf 2 Metern weg.
Ja, ja.
Und das sind unsere, sind nicht die allerschnellsten.
Ja, ja.
Also alles gute Spiele, Rüdiger, Tah, Kimmich.
Ja.
Aber wenn der mal losläuft, dann müssen Sie Systeme überlegen, ja, weil der ist dann weg.
Dann haben Sie noch natürlich den Olysee. Den Bayern-Spieler Olysee, ja, der natürlich für mich
und momentan. Und Dembélé, der auch ganz, genau, gut ist. Also ich meine, die sind schon.
Also ich bleibe bei meiner Meinung. Also in der Form, wie wir gegen Elfenbeinküste hatten, gewinnen wir nicht. Aber wenn diese drei entscheidenden Spiele, die ich genannt habe, wenn die einen guten Tag haben, dann können wir auch Franka schlagen. Aber da muss jeder in Bestform sein. Und angefangen bei Neuer. Also ich finde das gut, dass der spielt, ist der beste deutsche Torhüter. Aber der muss seinen besten Tag haben, weil Sie haben vollkommen recht, Mbappé und Co. sind extrem gefährlich.
Aber, und das ist meine Hoffnung, die Franzosen spielen auch nicht gerne gegen uns. So, sie haben auch viele, ja, kollektive, ja, Erinnerungen. Ja. Und wenn sie mal gegen jemanden verloren haben, und dann sehen sie nur die Rudi Völler das letzte Mal, dann, genau, da glaube ich, könnten, ja, sie so richtig gern, ja, gegen uns spielen sie nicht.
Und da komme ich so ein bisschen zum Tennis, weil im Tennis ist natürlich die Körperhaltung ganz entscheidend, so die Körpersprache. Und ich wiederhole gerne nochmal den Spieler Metscher. Ich meine, der Dortmunder, ich wusste nicht, was das für ein Typ war. Und wenn wir brauchen mehr Matchers auf dem Platz.
Normalerweise wäre ich jetzt nicht für einen Dortmunder, ja, aber ja, an der Stelle ist er mal froh, ja, dass er gut spielt. Ja?
Ich rede von dieser Körpersprache, die er hat im Zweikampf und so weiter, auch der Pavlovic. Das müssen mehr Spieler zeigen, dann haben auch die Franzosen wieder ein bisschen Schiss von uns.
Es war ein tolles Gespräch. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich wünsche alles, alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.
Danke für die Einladung.
Das war Auf eine weiß-blaue Tasse, der Podcast der Bayerischen Staatsregierung.